Du siehst die Strahlen so durch die Bäume auf dich fallen. Die Wärme ist wunderbar. Die Strahlen kitzeln deine Nase. Und du bist so im Gespräch mit deinem Herrn. Und dann siehst du auf einmal mitten im Wald ein großes Gebäude. Du bist neugierig und du näherst dich ihm und merkst, dass es so eine Art Gefängnis ist. Die Tore sind offen und du trittst ein. Durch den Innenhof näherst du dich den Zellen. Und während du weiterläufst, entdeckst du, dass du die Menschen in den Zellen irgendwie alle kennst. Da ist eine Freundin, mit der du so viel erlebt hast, schöne Zeiten geteilt hast, auch geweint hast über Situationen, die schwierig waren. Aber dann hat sie dich enttäuscht. Du fühltest dich abgelehnt. Und nun hast du sie schon 20 Jahre nicht mehr gesehen. In der Zelle gegenüber sitzt dein Chef. Er hat dich nie gesehen, ist ständig unzufrieden mit dir gewesen und hat dich immer wieder bloßgestellt und herabgesetzt. Der Zelle nebenan sitzt dein Arbeitskollege, der dich immer gemobbt hat, der dir das Leben so schwer gemacht hat. Du gehst weiter und plötzlich entdeckst du deinen Vater und deine Mutter. Auch sie haben dich sehr verletzt. Dein Vater hat dich emotional missbraucht und deine Mutter hat einfach zugesehen, ist nicht für dich eingetreten und hat sich stattdessen so oft über deinen Vater bei dir beklagt. So langsam wird es dir unheimlich, denn du entdeckst deinen Sohn in einer Zelle. Er hat dich ständig angelogen und dich überhaupt nicht geachtet. Das hat dir sehr weh getan. Und daneben sitzt deine Tochter. Sie hat den Kontakt zu dir abgebrochen. Du darfst nicht einmal deine Enkel sehen. Ja, und ganz hinten, da sitzt dein Ehepartner. Der hat das größte Register an Dingen, die er dir schuldig blieb. Das aufzuzählen würde gefühlt Jahre dauern. Du stehst da und denkst nach. Plötzlich spürst du eine Hand auf deiner Schulter. Du blickst dich um und Jesus steht hinter dir. Er sagt gar nichts. Schau dich nur liebevoll an und hält dir einen großen Generalschlüssel hin. Du weißt genau, was du in seinen Augen jetzt tun sollst. Aber alles in dir sträubt sich. Denn alle haben es verdient, für das, was sie dir angetan haben, bestraft zu werden. Sie haben genau gewusst, was sie dir angetan haben. Vielleicht tut es ihnen nicht einmal leid. Du hast ihnen, besonders deinem Ehepartner und deinen Eltern, vertraut. Und sie haben es dennoch getan. Du wendest dich ab und machst dich auf den Weg nach draußen. Doch plötzlich bemerkst du, dass die Tore geschlossen sind. Du bist in dem Gefängnis selbst gefangen. Es gibt keinen Ausweg. Plötzlich hörst du eine Stimme. Diese liest eine Geschichte und du hörst zu.
Man kann das Reich Gottes mit einem König vergleichen,
der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Zu ihnen gehörte ein Mann, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zu bekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an: Herr, ich habe noch etwas Geduld. Ich will ja alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Kaum war der Mann frei, ging er zu einem Mitarbeiter, der ihm einen kleinen Betrag schuldete, packte ihn und schrie: Bezahle jetzt endlich deine Schulden. Da fiel dieser Arbeiter vor ihm nieder und bettelte: Hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Aber der Verwalter wollte nicht warten und ließ ihn ins Gefängnis bringen, bis er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört und berichteten es dem König. Der König ließ den Mann, dem er die Schulden erlassen hatte, zu sich kommen und sagte: Was bist du doch für ein hartherziger Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit deinem Mitarbeiter Erbarmen haben können, so wie ich mit dir? Zornig übergab er ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte.
Jetzt bist du erschüttert. Du sollst dieser unbarmherzige Mensch sein? Tränen des Schmerzes erfüllen deine Augen. Und all das, was dir an Schlimmem passiert ist, läuft wie ein Film vor dir ab. Du schaust Jesus an. Er spricht freundlich mit dir und erklärt dir, dass dieser Ort, an dem du dich gerade befindest, dein eigenes Herz ist. Und er spricht weiter zu dir: Weißt du, wenn du vergibst, sagst du nicht, dass das, was dir widerfahren ist, keine Schuld ist. Du beschwichtigst diese Taten nicht. Du sprichst denjenigen nicht frei von Schuld. Du bereinigst nicht sein Sündenregister. Aber wenn du vergibst, befreist du dich selber von der quälenden Frage, wie du den Menschen, der dir Unrecht getan hat, bestrafen kannst. Wenn du deinen Zorn und die Verantwortung, ihn zu verurteilen, Gott übergibst, lebst du die Worte von Paulus. Er sagt in Römer 12, Vers 19: Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorne Gottes. Denn es steht geschrieben: Meine Rache, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Du schaust Jesus an und beginnst zu verstehen. Du ergreifst den Schlüssel und gehst von Zelle zu Zelle und schließt die Türen auf. Dann gehst du zu Jesus zurück und er nimmt dich an der Hand. Er wandert durch den Innenhof in Richtung der Tore, die nun weit geöffnet sind. Du bist wieder im Wald, hörst die Vögel zwitschern und hast einen tiefen Frieden, eine unbeschreibliche Freude in dir. Du bist frei. Du hast losgelassen. Musst nicht weiter Argumente sammeln oder versuchen, aus Situationen als Sieger hervorzugehen. Es geht nicht mehr darum, wer gewinnt und wer verliert. Es geht um Freiheit. Du hast anderen Gnade gewährt, weil sie dir auch gewährt wurde. Gedankenstrich. Wie erging es dir? Was hast du gedacht? Was hast du gefühlt? Ich möchte heute mit euch über Gefühle nachdenken. Deshalb habe ich euch auf diese Reise mitgenommen, versucht, euch in diese Geschichte mit hineinzunehmen, weil Geschichten unsere Gefühle ansprechen. Damit wir zum Beispiel Vergebung nicht nur mit dem Kopf vollziehen, sondern unserem Herzen Zugang dazu verschaffen. Im neuen Aufatmen kommt ein Artikel mit der Überschrift: Was du nicht fühlst, hast du nicht begriffen. Was du nicht fühlst, hast du nicht begriffen. Gefühle sind ja bei vielen Christen nicht sehr hoch im Kurs. Sie sind unbeständig und schwanken im Wind. Gemäß dem Motto: Gefühle und Stimmungen gehen und kommen, aber das Herrn Wort bleibt auf ewig bestehen. Und deshalb sollen wir unseren Gefühlen nicht trauen, denn sie führen uns in die Irre. Warum sind wir Christen nur so oft gegen Gefühle eingestellt? Und warum haben wir oft sogar Angst, unseren Gefühlen zu trauen? Und was machen wir mit negativen Gefühlen? Wollen wir die überhaupt fühlen? Abwehr, Neid, Eitelkeiten, Enttäuschungen, Empörung, Verachtung, Wut, Stolz, Bitterkeit, Beschämung, Lebensmüdigkeit, Geiz, Begehren, Überheblichkeit, Selbstverachtung, Sorgen, Ängste? Erlauben wir uns, das zu fühlen? Wenn wir uns erlauben würden, diese Gefühle zu fühlen und ernst zu nehmen, dann ist das nichts anderes als Sünde, was wir fühlen. Die stellt uns aber selbst in Frage. Der Glaube, sündig zu sein und etwas Schlechtes zu fühlen, fühlt sich nicht gut an. Und dann fühlen wir uns schuldig. Und so entsteht ganz oft eine Abwehrhaltung, ein Misstrauen und fast schon eine feindselige Haltung unseren eigenen Gefühlen gegenüber. Und damit schütten wir das Kind mit der Badewanne aus, denn dadurch bleibt auch oft die Wahrheit auf der Strecke. Denn wir wollen nicht wahrhaben, was wir fühlen. Warum wohl hat unser Schöpfer uns mit Gefühlen ausgestattet? Ganz einfach, weil wir seine Ebenbilder sind und weil er ein Gott ist, der fühlt und weil Gefühle auch schön sein können. Wir glauben, dass wir nach unseren Überzeugungen leben, für die wir uns entschieden haben. In unserem Falle nach Gottes Leitlinien und unserem Glaube. Und wir glauben, dass diese Entscheidung unser Leben prägt, stellen aber nur zu oft fest, dass unser Lebensgefühl, das sich im Laufe der Zeit gebildet hat, uns bestimmt. Wie ist denn unser Lebensgefühl entstanden? Wir haben vieles erlebt, erfahren und gehört, sind verletzt und gesegnet worden und haben dadurch angefangen, in einer bestimmten Weise zu denken. Und dieses Denken bestimmt nun unsere Gefühle. Ein Beispiel: Ein Mensch hat erfahren, dass die Worte seines Vaters nur Worte waren. Er hat ihm immer wieder versichert, dass er ihm helfen wird, wenn er ihn braucht. Dies ist aber nie eingetroffen. Im Gegenteil, oft hat der Vater, hat dieser Mensch neben seiner Enttäuschung noch einen Schlag von dem Vater abbekommen. Anstatt Vertrauen ist nun ein Lebensgefühl des Misstrauens in diesem Menschen entstanden. Wenn dieser Mensch nun beschließt, anderen Menschen und Gott zu vertrauen, es aber nicht wirklich umsetzen kann, weil er es im Kopf zwar will, aber nicht fühlt, hat das wenig Kraft, die eine tatsächliche Bedeutung in seinem Leben zu haben. Genauso wenig wie ein Glaube, der nicht in Fleisch und Blut übergegangen ist, unser Gefühl berühren wird. Für mich persönlich ist das eine Herausforderung, seit ich mich entschieden habe, mit diesem liebenden Gott leben zu wollen. Vieles habe ich als Überzeugung angenommen und versucht, danach zu leben. Aber immer wieder feststellen müssen, wie ich kläglich daran scheitere und vieles nur in meinem Kopf existiert, aber sich nicht in Form von Handlungen realisiert. Am deutlichsten wird mir das in der engsten Beziehung bewusst, die wir leben. Und das ist neben Gott der Ehepartner. Bei Freunden und Bekannten können wir manchmal noch unsere Schwächen, Forderungen und Kritik ausblenden oder verstecken, während wir das in dieser Beziehung kaum möglich erscheint. Unser Lebensgefühl, das, was sich als Identität herangebildet hat, bestimmt so oft mein Tun. Wenn ich mich minderwertig fühle, verhalte ich mich so wie jemand, der sich minderwertig fühlt. Versuche das zu verstecken durch ganz unterschiedliche Mechanismen. Wenn ich erfahren habe, nicht genug zu bekommen, mich beraubt fühle vom Leben, wird auch mein Denken und Handeln davon bestimmt sein. Obwohl meine Überzeugungen und mein Glaube mir sagt, dass ich wertvoll und beschenkt bin. Was ist dein vorherrschendes Lebensgefühl? Wie gehst du nun damit um, wenn dieses Lebensgefühl nicht positiv ist? Noch einmal zur Erinnerung: Das Erleben bestimmt das Denken und das wiederum das Fühlen. Wenn das stimmt, kann ich meiner Seele helfen, etwas anderes zu erleben wie bisher. Es gibt eine weise Aussage der Indianer. Sie sagen, in unserem Herzen gibt es zwei verschiedene Arten von Wölfen, die guten und die schlechten. Füttere du die Guten. Ich kann mein Herz füttern mit Gutem und meine Seele an der Hand nehmen und sie in die Gotteswahrheit führen. Täglich kann ich meinem inneren Menschen Zeiten einräumen, mich in Dinge hineinzufühlen, die ich beschlossen habe zu glauben. Überzeugungen sind aber erst dann beheimatet, wenn wir sie fühlen. Wie sieht denn das praktisch aus? Ich lese die Bibel, ihre Geschichten, denn ich bin ja überzeugt, dass sie Leben beinhalten. Die Bibel spricht viel davon, was Menschen tun und was sie reden. Aber sie ist sparsam an Beschreibungen, was Menschen fühlen. Einfach deshalb, weil Gefühle so individuell sind, wie wir ja bereits gelernt haben, und jeder so unterschiedlich darauf reagiert. Lies also die Psalmen nicht nur, sondern fühle dich in sie hinein. Lies die Jesusgleichnisse nicht nur, sondern versetze dich in sie hinein. Sei du der blinde Bartimäus. Sei du Zachäus auf dem Baum. Sei du der Mensch, der unter die Räuber gekommen ist, aufgehoben wird und auf dem Esel reitet. Oder sei du derjenige, der ihn gerettet hat. Sei du der verlorene Sohn. Sei du der Daheimgebliebene. Sei du Adam. Sei du Eva. Fühle dich in alle Urwahrheiten hinein und lerne sie mit deinem Herzen zu lesen. So hilfst du deiner Seele, dass deine Überzeugungen in dir Heimat finden. Wir stehen kurz vor Weihnachten, das Fest der Gefühle. Positive? Viele Menschen stresst Weihnachten. Da treffen wir auf Menschen, auf Verwandte, die wir uns oft selbst nicht als Freunde ausgesucht hätten. Immer wieder entstehen bei solchen Zusammenkünften eben nicht positive Gefühle. Vielleicht hast du heute verstanden, dass deine Gefühle von deinem Denken abhängig sind. Und du selbst dieses Denken lenken kannst. Jeromin hat uns vor einigen Wochen einen Satz von Mutter Teresa auf den Weg mitgegeben. An den möchte ich heute erinnern. Lasse nie zu, dass du jemanden begegnest, der nicht nach der Begegnung mit dir glücklicher ist. Ich denke, wenn wir mit diesem Gedanken in die Begegnungen mit den Menschen gehen, die wir an Weihnachten treffen, kann das eine wunderbare Zeit geben. Wichtig ist aber, dass ich es auch selbst glaube und weiß, dass ich für andere ein Geschenk sein kann, indem ich mich ihm zuwende und nicht erwarte, dass der andere sich mir zuwendet. Wir haben mit einer Reise zu unserem Herzen begonnen. Und so möchte ich jetzt auch diese Predigt beenden. Schließe die Augen, wenn du magst, und stell dir vor. Du gehst mit deinem Herrn durch den Winterwald. In diesem Wald liegt sehr viel Schnee. Alles ist überzuckert von diesem glänzenden Weiß. Du bist überwältigt von dieser Schönheit. Ihr wandert immer weiter. Und so langsam merkst du, dass es ganz schön kalt ist. Du schaust Jesus fragend an. Und er schenkt dir einen aufmunternden Blick. Er führt dich an eine Stelle, die umgeben ist vom Eis, dick gefrorenem Eis. Du weißt genau, welche Situation dieses Eis in deinem Leben darstellt. Dann hörst du wieder diese Stimme, die du schon einmal vernommen hast.
Ohne Liebe bin ich nichts. Selbst wenn ich in allen Sprachen der Welt, ja mit Engelszungen reden könnte, aber ich hätte keine Liebe, so wären all meine Worte hohl und leer. Ohne jeden Klang, wie dröhnendes Eisen oder ein dumpfer Paukenschlag. Könnte ich aus göttlicher Eingebung reden, wüsste alle Geheimnisse Gottes, könnte seine Gedanken erkennen und hätte einen Glauben der Berge versetzt, aber mir würde die Liebe fehlen, so wäre das alles nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenken und für meinen Glauben das Leben opfern würde, hätte aber keine Liebe, dann wäre alles umsonst. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie kennt keinen Neid, keine Selbstsucht. Sie prahlt nicht und ist nicht überheblich. Liebe ist weder verletzend noch auf sich selbst bedacht, weder reizbar noch nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Diese Liebe erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles und hält allem stand. Einmal werden keine Propheten mehr zu uns sprechen. Das Beten in anderen Sprachen wird aufhören. Die Erkenntnis der Absichten Gottes mit uns wird nicht mehr nötig sein. Nur eines wird bleiben: die Liebe. Denn unsere Erkenntnis ist bruchstückhaft, ebenso wie unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollkommene, Gottes Reich, da ist, wird alles Vorläufige vergangen sein. Als Kind redete, dachte und urteilte ich wie ein Kind. Jetzt bin ich ein Mann und habe das kindliche Wesen abgelegt. Noch ist uns bei aller prophetischen Schau vieles unklar und rätselhaft. Einmal aber werden wir Gott sehen, wie er ist. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist das Größte.
Und während du diese Worte hörst, beobachtest du, wie das Eis zu schmelzen beginnt und der Schnee um die Stelle herum taut. Plötzlich siehst du das Gras wachsen und es wachsen vergissmeinnicht mitten im Schnee und andere wunderschöne Blumen. Und Jesus lächelt dir zu. Du bist erstaunt und gleichzeitig traurig und beschämt, weil du weißt, dass deine Liebe niemals das Eis schmelzen wird, das über viele Jahre gewachsen ist. Aber Jesus schaut dich voller Liebe an und sagt: Weißt du, deine Liebe reicht niemals aus, aber meine Liebe, die du dir täglich holen darfst, wird dieses Wunder vollbringen. Und nun erinnerst du dich daran, dass er dich ja in dein Herz hat schauen lassen. Und du fragst ihn, warum der Winter selbst von so leuchtender Schönheit ist. Jesus antwortet dir Folgendes: Auch wenn dir manche Zeiten in deinem Leben wie Winter vorkommen und du selbst damit Kälte und Sturm verbindest, sehe ich dennoch die Schönheit in dir, weil du mit mir verbunden sein willst. Mehr braucht es nicht. Ich werde immer wieder mit meiner Liebe nach dem Winter den Frühling entstehen lassen. Freu dich darauf. Vater, und dafür danken wir dir. Wir danken dir, dass dir das Unmögliche möglich ist. Dass du ein Gott bist, der Eis zum Schmelzen bringt, der unsere harte Herzen weich macht. Und wir halten dir unsere Herzen hin. Du kennst uns. Du kennst jeden von uns. Danke, dass du derjenige bist, der uns mit Wärme umgibt, mit seiner Liebe, mit deiner Liebe. Amen.